Herr Professor Aßmann, Israel in Ägypten, da war was in grauer Vorzeit, lange, lange bevor die Geschichtsschreibung wirklich begonnen hat. Gibt es da einen historisch doch fassbaren Bezug, worauf dieses Oratorium sich stützt?
Nein, worauf das Oratorium sich stützt, ist das zweite Buch Mose und einige Psalmen, der 78., der 105. Da geht es um den Auszug aus Ägypten. Und das wird geschildert als eine Völkerwanderung, 600.000 wehrfähige Männer. Das muss man hochrechnen, um die Frauen, die Kinder, die Greise, das Gesinde. Dann kommt man so auf ungefähr, sagen wir mal, 3 bis 5 Millionen Menschen, die da aus Ägypten nach Palästina gewandert sind, 40 Jahre in der Wüste und so weiter. In diesen Größenordnungen kann sowas nicht verborgen bleiben. Das wird sich in zeitgenössischen Quellen niederschlagen, vor allen Dingen aber auch archäologisch fassbar sein. Da müsste es, wann immer diese Geschichte stattgefunden hat, also die Bibel datiert sie so eher so um 1400, gibt aber ein paar Hinweise, dass diese Hebräer eine Stadt namens Ramses gebaut haben. Und das ist natürlich die Ramsesstadt und die wurde im 13. Jahrhundert gebaut. Also könnte man sagen, die Geschichte spielt, so wie sie in der Bibel erzählt wird, im 13. Jahrhundert vor Christus. Und in den Dimensionen, in denen sie stattgefunden haben soll, hätte sie Spuren hinterlassen müssen, hat sie aber nicht. Also handelt es sich um einen Mythos. Ein Mythos ist aber keine total erfundene Geschichte. Die meisten haben Mythen wahre Kerne. Auch in dieser Erzählung stecken natürlich viele historische Erfahrungen drin. Palästina war von Ägypten in der Zeit kolonialisiert worden, verwaltet worden. Da gab es eben ägyptische Garnisonen. Man kann sich vorstellen, dass die Bevölkerung darunter gelitten hat. Also Ägypten übte einen gewissen Druck aus, hat auch wahrscheinlich aus diesen eroberten Gebieten Leute verschleppt und als Gefangene in Ägypten bei großen Bauvorhaben eingesetzt. Alles sehr plausibel, sehr gut denkbar. Und sehr gut denkbar ist auch, dass es mal einer Gruppe gelungen ist, sich von dem Arbeitsplatz zu entfernen und vielleicht sogar bis nach Palästina heimzukehren. Und möglicherweise war das auch mit wunderbaren Umständen verbunden. Es gibt da durchaus im Delta Seen, die mal austrocknen und mal wieder Wasser führen. Und da kann das sehr gut sein, dass die einen über das trockene Land verschwinden und die nachsetzenden Verfolger dann in der zurückgekehrten Feuchtigkeit, das kann ein Sumpf sein, kann aber auch richtiger See werden, stecken bleiben, untergehen.
Moses ist derjenige, der diese Millionen hätte anführen müssen, wenn die Geschichte so ist. Und die sind trockenen Fußes dann eben durchs Rote Meer gegangen. Kennt eigentlich jeder, bei uns eigentlich auch die Geschichte. Das muss ich, heute würde man sagen, um ein großes Narrativ handeln. Eine Erzählung, die auch quer durch die Völker geht.
Ja, also zunächst einmal, das kann man also aus den biblischen Texten erschließen, ist diese Erzählung im sogenannten Nordreich zu Hause gewesen. Also nach dem salomonischen Königtum wurde das Reich geteilt. Da gibt es das Nordreich und das Südreich. Dieser Mythos vom Auszug aus Ägypten, der wurde nun der Gründungsmythos des Judentums, des zweiten Tempels. Also die kamen zurück und dann wurde Ende des 6. Jahrhunderts der Plan gefasst, den Tempel wieder neu zu errichten. Die haben die Babylonier zerstört. Und diese Neuerfindung Israels, die dann der gewissermaßen Startschuss des Judentums ist, die hat diesen Mythos ihrer Gründungserzählung gemacht. Und das ist sie ja bis heute im Judentum. Zum Pesachfest wird diese Geschichte erzählt und da identifiziert man sich. Wir sind aus Ägypten ausgezogen damals. Und in jeder Zeit, in jeder Generation entstand wieder jemand, der uns bedrängt. Also die Gründungserzählung des Judentums. Und insofern eine ganz, ganz zentrale Geschichte. Also es gibt sicher wenig Mythen, die so zeitlos wirkungsmächtig geworden sind. Und darüber hinaus, das haben Sie schon angedeutet, haben sich andere Gruppen damit identifiziert. Also vor allen Dingen die Puritaner in England, die dort in der anglikanischen Kirche auch eine Minderheit darstellten, auch unter, sagen wir mal, einer gewissen Unterdrückung litten. Die haben sich aufgemacht nach Amerika, das sind diese Pilgrim Fathers. Und die haben sich den Exodus-Mythos auf ihre Fahnen geschrieben und wollten da ein neues Jerusalem aufbauen. Ja. Und die Buren, als sie aus Holland nach Südafrika auswanderten, haben sich auch als die neuen Hebräer geführt, ein neues gelobtes Land in Afrika zu finden hofften und haben das eben auch dann unter Berufung auf die biblische Vorschrift, die Kanaan eher zu vertreiben, haben sie sich dann auch ähnlich mit der dortigen Urbevölkerung umgesprungen. Also dieser Mythos, der hat zwei Seiten. Das eine ist die Seite der Befreiung, dass man sich aus einer Situation der Versklavung, Unterdrückung, Zwangsarbeit, Knechtschaft und so weiter befreit und dass man sich aus menschlichem Dienst in Gottesdienst stellt. Ja, das ist die Pointe dieser Offenbarung am Sinai. Da werden eben die Geflohenen aus Ägypten berufen, in den Dienst Gottes, zum Volk Gottes zu werden, das er sich erwählt hat. Und so haben sich eben auch die Pilgrim Fathers und die Buren und andere als das neue Volk Gottes gefühlt. Die eine Seite ist die Befreiung. Die andere Seite ist die Kolonialisierung, ja, also die Vertreibung der Indianer, die Vertreibung der Zulus und so weiter. Also das hat eine positive und eine negative Seite, wie eben auch diese Idee des Bundes mit Gott, der zugleich diese geflohene Menschenmasse zu einem Volk, einer Volksgemeinschaft vereinigt, auch diese beiden Seiten hat. Solange man treu zum Gesetz steht, gelingt das Projekt des erwählten Volkes. Und so wie man diesen Bund bricht, zieht man die Strafe Gottes auf sich.